ab Vers 14. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Petrus aber, mit den Elfen aufstehend, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund, und nehmet zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Männer von Israel, höret diese Worte. Jesum, den Nazaräer, ein Mann, von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es dir nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr sehet und höret. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir möchten beten. Wenn wir den Weg eines solchen Menschen anschauen, Herr Jesus Christus, dann sind wir auch immer wieder neu bewegt, was deine Gnade fertig bringt. So darf uns auch der Weg des Petrus als ein Zeugnis dienen, eine Ermutigung, eine Ermunterung für uns, dass du auch mit uns zum Ziele kommst, in allem eigenen Versagen, in allen Schwachheiten, in allem, was wir falsch machen, ja, in allem sündig sein. wirst du uns umgestalten in dein Bild. Du trägst uns durch und du führst uns zu deiner Herrlichkeit und setzt uns zu dem Dienst und zu dem Zeugnis, wozu du auch uns berufen hast, einen jeden so, wie du ihn befähigt und wie du ihn begabt hast. Und dafür sagen wir dir herzlich Dank auch in dieser Morgenstunde und bitten dich, dass du uns wieder tröstest und erquickst, ermahnst und ermunterst durch dein Wort. Amen.
Amen. Ich durfte einige Freizeiten auf der schönen Nordseeinsel Pellworm erleben. Und da ist gleich daneben eine kleine andere Insel, die Hallikoge. Vielleicht waren manche schon dort. Hallikoge. Dort in Hallikoge finden wir etwas ganz Eigenartiges. Den Friedhof der Gestrandeten. Wer hat ihn schon mal gesehen? Aha. Friedhof der Gestrandeten. Dort sind viele unbekannte Seeleute, die irgendwie angetrieben wurden, von den Wellen des großen Meeres beerdigt. Unbekannte Menschen, Gestrandete. Leider gibt es auch in der Christenheit solche Friedhöfe der Gestrandeten und viele, die gestrandet sind. Und ich meine, Petrus wäre um ein Haar dort gelandet. Er wäre mit Sicherheit, so wie etwa der Judas, dort gelandet, wenn nicht über seinem Leben die Gnade Gottes triumphiert hätte und er diese Gnade doch erfasst hätte. Über seinem Leben steht: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder damit du den Glauben nicht verlierst, nach einer anderen Übersetzung. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, bei Luther, wenn du dich dermal eins bekehrst, genau gesagt, wenn du dann zurückkehrst, dann stärke deine Brüder. Jetzt sind wir bei Psalm 8. Dann übe Macht aus. Dann sei ein Lob zu meiner Ehre. Petrus war ein berufener Mensch, ganz gewiss. Er war berufen, ein Fels zu sein in der Gemeinde Jesu. Ein Lob Gottes zu sein, das Lob zu vermehren. Doch ehe er dieser Berufung entsprechend leben konnte, musste er ein Unmündiger werden, ein Zerbrochener, ein tief an sich selbst verzweifelter Mann. Wir fragten uns schon, warum? Warum durfte Satan den Petrus sichten wie den Weizen? Warum durfte er den Auslieferungsantrag stellen? Warum durfte Satan den Petrus bis zum Meineid verführen, zu Fall bringen? Warum hat der Herr, der gute Hirte, dies alles nicht verhindert? Ich denke, weil der Ratschluss des Herrn, wie wir schon gehört haben, über diesem Geschehen stand. Der Herr wusste, nur ein völlig Bankrotter, von jedem Selbstvertrauen, von jeder Anmaßung, von jedem verborgenen Stolz und von jedem Hochmut geheilter, befreiter Petrus konnte Macht ausüben im Reiche Gottes. Es besteht hier ein ganz tiefer Zusammenhang zwischen der Berufung und der inneren Zubereitung. Eine andere Frage. Warum ließ es Gott zu, dass ein Engel Satans den Paulus mit Fäusten schlagen durfte? Und warum müssen viele Gotteskinder immer wieder Wege des Zerbruchs gehen? Ja, Gott lässt es zu, dass sie eigene Wege gehen, dass sie versagen und dass sie sinken, wie der Petrus gesunken ist. Wir haben nicht so schnell immer eine Antwort, aber zu seiner Zeit wird Licht darauf fallen. Gott ist ein Gott voller Weisheit und er führt die Seinen wunderbar nach seinem weisen Ratschluss. Was ist wohl die größte Gefahr für jeden Knecht Gottes, für jede Magd, für dich und für mich? Die größte Gefahr ist nicht, dass wir einmal hier oder dort übers Ziel schießen oder auch einmal sündigen. Nein, die größte Gefahr ist, dass wir in geistlichen Hochmut fallen. Das ist die Ursünde. Deshalb ist Luzifer gefallen. Und das ist die große Gefahr. Heute in der stillen Zeit las ich von Gideon. Gideon war auch ein erwählter Mann. Und dann geschah es, dass dem Gideon jeder Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Zuerst hatte er 32.000 Mann, aber er sagte, es sind viel zu viel. Alle Schwachen hat er nach Hause geschickt. Dann waren es noch 10.000, aber auch das war viel zu viel. Und schließlich waren es noch wie viel? Noch 300. Und das sagt doch die Heilige Schrift ein sehr wichtiges Wort dazu. Richter 7, der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Jetzt kommt's. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Das ist die Gefahr. Immer wieder neu. War auch die Gefahr für Petrus, ganz gewiss. Und darum ließ Gott es zu, dass der Petrus gründlich zerbrochen wurde, geheilt wurde von jeder eigenen Anmaßung, von jeder Selbstbespiegung und von jedem Selbstvertrauen. Wir kommen nun heute in einen ganz neuen, wunderbaren Abschnitt im Leben des Petrus. Und ich freue mich so darüber. Eigentlich müsste jetzt die Freizeit beginnen und es wäre so viel zu sagen. Wir sehen den Hirten Petrus, wir sehen den Felsen Petrus, wir sehen den Apostel Petrus und wir sehen den Menschenfischer Petrus. Den Mann, durch den Gott eine Macht zurichten konnte, ausrichten konnte, dass viele, viele Menschen errettet wurden. Und der eine Macht hatte, die so groß war, das ist sicher die größte Macht, die ein Mensch haben kann, so groß war, dass er mächtig war, sein Leben zu lassen. Er wurde Märtyrer. Nach der erneuten Berufung am See Genezareth ist Petrus wirklich zurechtgebracht. Das letzte Wort, das Jesus am See Genezareth ihm sagte, lautet, wer weiß es, das letzte Wort am See Genezareth zu Petrus? Nein, folge du mir nach. Das war das letzte Wort. Folge du mir nach. Johannes 21, Vers 22. Und nun folgte er Jesus nach, durch dick und dünn, mit ganzer Liebe, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Treue. Er ist ja der berufene Apostel zunächst einmal. Was heißt eigentlich Apostel? Lateinisch, Apostel ist ja ein griechisches Wort, lateinisch heißt dasselbe Wort Missionar. Und was heißt es deutsch? Gesandter, ganz schlicht, ja. Jeder Christ ist ja ein Gesandter Jesu. Und so ist eigentlich jeder im weiteren Sinn auch ein Apostel Jesu. Aber obwohl wir alle Gesandte sind, so liegt doch in dem Begriff Apostel etwas ganz Besonderes. Ein Apostel, ein Gesandter, hat die Aufgabe, Beziehungen herzustellen von Land zu Land. Er braucht dazu eine Ermächtigung. Er muss die Sendung haben, das Apostolat. Was ist nun das Gegenteil eines Apostels oder eines Gesandten? Das Gegenteil eines Gesandten ist ein Volontär. Ein Volontär, ja. Ein Volontär unternimmt etwas aus eigener Initiative, weil er es will. Der Volontär mag noch so eifrig sein, so genial sein, aber das alles macht ihn noch lange nicht zum Gesandten. Nur ein berufener Gesandter kann ein Apostel sein. Petrus war es. Wir treten nun mit Ehrfurcht, wir haben es vorher gehört, in das Buch, das den Namen Apostel trägt. Die Taten der Apostel, Apostelgeschichte. Hier ist die ganze Geschichte, die früheste Kirchengeschichte der Apostel uns berichtet. Genau müssten wir eigentlich sagen, die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. So ist es eigentlich ganz exakt. Kapitel 1, kurz, was ist der Sinn dieses Kapitels? Ein doppelter Sinn. Erstens, Die Kraft, ohne die gar nichts geht, wird verheißen. Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das war das Wort an Petrus und alle die anderen Jünger. Und das Zweite, was in diesem ersten Kapitel wichtig ist, sie sollten warten. Vers 4 wird gesagt, er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Auf was? Auf die Verheißung des Vaters. Und nun kommt die große Wende, Kapitel 2. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ohne diese Kraftausrüstung war auch der gereinigte Apostel Petrus kraftlos. Das müssen wir uns merken. Auch wenn wir tief Buße getan haben und wirklich gereinigt sind, wir brauchen Kraftausrüstung. Ohne die Kraft aus der Höhe kann Petrus nichts, kann ich nichts, kann keiner von uns irgendeinen rechten Dienst tun. Aber dieser Tag ist ja gekommen. Ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis. Und sie haben es empfangen. Kapitel 2, Vers 4. Sie wurden alle berührt, heißt es so. Erfüllt steht hier. Erfüllt. Denken wir mal drüber nach, was es heißt. Erfüllt. Ganz voll. Die Fülle des Heiligen Geistes. Erfüllt von dem Heiligen Geist, im Geist der Kraft. Und nun sofort die Wirkung. Sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen und so weiter. Das war der entscheidendste Tag im Leben des Dienstes von Petrus. Er wurde erfüllt. Und nun, vielleicht doch noch kurz die eine Frage, wie ist es dann aber heute mit der Geistestaufe? Es gibt ja heute Christen, die sagen, nun ja, das ist ja alles recht, aber wir brauchen heute einen zweiten Segen. Das ist der Segen der Geistestaufe. Und um diesen Segen zu empfangen, müssen wir lange warten und dies und jenes tun, Warteversammlungen, vielleicht Nächte durchbeten und so weiter. Wie ist das eigentlich in der Bibel? Zunächst mal in Römer 8, Vers 9 steht, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das muss klar sein. Wenn jemand von uns den Geist Christi nicht hat, wenn er nicht in uns wohnt, sind wir gar nicht sein Eigentum. Und wenn wir 20 Konferenzen hier miterlebt hätten, wir sind trotzdem nicht sein. Nur der Heilige Geist macht uns zu lebendigen Gliedern am Leibe Jesu. Das ist eine absolute sichere Sache. Aber wie ist es nun mit der Geistestaufe? Wer hat denn den Heiligen Geist? Und wann bekommt ein Christ den Heiligen Geist? Hier war es Pfingsten, da war die Sache klar. Vorher war es noch nicht so. Jetzt mit sehr großen Zeichen, Brausen und so weiter, das wollen wir jetzt nicht untersuchen. Jetzt ist klar, Pfingsten ist da, der Heilige Geist ist gekommen. Ich war kürzlich einmal versucht, eine kleine Meinungsumfrage durchzuführen. Zwar am Pfingsten mittags hatte ich eine Predigt zu halten, da dachte ich, jetzt gehe ich mal auf die Straße oder ich war da auf der Straße und frage ein paar Leute, was bedeutet eigentlich Pfingsten? Das war sehr interessant. Zunächst einmal eine Frau da von Hohenheim, vielleicht war sie die Frau eines prominenten Professors, ich weiß es nicht, die habe ich gefragt, eine ehrwürdige Frau, heute ist Pfingsten, ich möchte gern wissen, was es eigentlich bedeutet. Und diese Frau hat sofort spontan gesagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Habe ich mich gefreut. Aha, sowas gibt es auch noch. Dann kam da ein Ehepaar, oder ich dachte, es ist ein Ehepaar und ein paar Kinder dabei. Ich habe die Frau gefragt, heute ist Pfingsten, was bedeutet das? Da sagt die Frau, meine Mutter hat mir es früher mal erzählt, aber ich habe es jetzt vergessen. Dann habe ich den Mann gefragt, ich dachte, es wäre der Mann, aber es war ein Amerikaner, das war also mitnichten der Mann dieser Frau. Und der hat dann Englisch mit mir gesprochen und hat gesagt, also ich sage es in Deutsch, ja, es ist ein religiöses Zeichen. Ein religiöses Zeichen. Und so habe ich noch alle möglichen Leute gefragt und fast keiner hat es gewusst. Und ganz am Schluss war ich noch am Omnibusbahnhof und da dachte ich, das sind jetzt auch Ausländer. Und tatsächlich, da stand ein junger Mann Und er ist dann weggelaufen, aber ich habe ihn noch erreicht. Und ich dachte, wie ist es mit euch Ausländern? Er sah aus wie ein Jugoslawe oder Kroate und tatsächlich so war es auch. Habe ihn angesprochen, heute ist Pfingsten, wie ist das eigentlich? Was bedeutet das? Nun, er konnte nicht so gut Deutsch, aber er hat, soweit es ihm eben möglich war, mit seinen begrenzten Sprachkenntnis klar gesagt, was eigentlich ist. Der war eigentlich fast der Einzige dann noch, der es wusste, der Kroate und alle anderen. Also, ich habe alles Mögliche zu hören bekommen. War interessant. Aber nun, Frage an uns. Wir lachen über die, aber sind wir so viel besser. Wann bekommt man den Heiligen Geist? Bitte? Bei der Wiedergeburt. Kennt ihr irgendjemand eine entscheidende Bibelstelle, die das klipp und klar sagt und die wir immer bei diesen Aussagen oder Fragen gebrauchen dürfen? Ja, doch auch, aber da ist natürlich ein bisschen ein anderer Akzent. Aber Jesus Nikodemus ist eigentlich schon ganz gut, jawohl. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber nun, wann geschieht das? Pfingsten ist ja vorbei. Viele warten heute auf neues Pfingsten, aber das ist total falsch. Es gibt nur ein Pfingsten, kein zweites. Also in Epheser 1, Vers 13, da steht es ganz deutlich. Diese Stelle wollen wir uns gut merken.
Das ist eine Standardstelle.
Ja.
Die muss man auswendig
kennen. Jawohl, sehr richtig. Das ist eine zentrale, eine fundamentale Standardstelle. Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das ist also das Erste, hören, alle haben wir es gehört. Nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, jetzt kommt's, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das ist das Entscheidende. Versiegelt zu sein, dann wenn wir gläubig werden. In dem Moment, wo wir glauben, ja sagen, uns ihm glauben, geloben, angeloben, übergeben, unser Leben mit allen Sorgen und Sünden ihm übergeben, am besten vor einem Seelsorger. In dem Moment werden wir versiegelt. Versiegelt, das ist ein wunderbares Wort. Das ist die entscheidende Sache, die Salbung, die Versiegelung. Das heißt, wir sind dann unantastbar, wir gehören ihm in Zeit und Ewigkeit. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nun, es könnte ja sein, dass irgendjemand unter uns darüber keine völlige Klarheit hat. Ich möchte ihn bitten, eine Aussprache zu suchen. Ich möchte über diesen letzten Tag das Wort A schreiben, gleich Aussprache. Tag der Aussprache. Wenn irgendjemand hier eine Frage hat, bitte scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie sich aus. Es hat viele Seelsorger hier, ich stelle mich auch zur Verfügung. Und die Sache muss klar sein. Satan liebt immer unklare Begriffe. Bei ihm ist alles verschwommen. Ich hoffe ja schon. Das ist keine Klarheit. Gott will Klarheit, letzte Gewissheit jedem von uns geben. Und die brauchen wir. Nun, einige Schwerpunkte dieser ersten Predigt des Petrus. Also, von jetzt ab bin ich begeistert über den Petrus. Was er jetzt betet, das ist gewaltig. Also, der erste Schwerpunkt ist hier in Vers 16. Was sagt er da? Also, vorher heißt es, da trat Petrus auf, Vers 14, mit den Elf. Er ist also der Stimmführer der ganzen Apostel. Nun sagt er in Vers 16, das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und so weiter und so weiter. Auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Was tut er? Er stellt ganz schlicht eine Bibelstelle aus dem Propheten Joel in den Vordergrund. Ja, nun, das machen die anderen auch. Joel ist bekannt. Was tut er schon Besonderes? Er stellt eine Verbindung her zwischen dem aktuellen Ereignis, das sie alle vor Augen hatten, nämlich der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Verheißung. Und das war nun äußerst provozierend für die Zuhörer. Genauso ist es auch heute. Wenn jemand auftritt und es wagt, aktuelle Ereignisse ins Licht der Heiligen Schrift zu stellen, dann muss er damit rechnen, dass viele ihn auspfeifen. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, die Heimkehr des Volkes Israel in das Land der Verheißung der Väter, das hätte zu tun mit dem Ende dieses Äons und so weiter, mit der Wiederkunft Jesu, so stoßen wir da häufig sehr auf Widerstand. Aber Petrus hat die Kühnheit zu behaupten, das ist, genau das ist die Erfüllung dieser prophetischen Aussage. Was sagt er denn eigentlich mit anderen Worten im Grunde hier? Er sagt, hier, heute, an Pfingsten, beginnt ein ganz neues Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und tatsächlich ein neuer Äon geradezu, ein neuer Abschnitt beginnt. Das Zeitalter der Gnade hat begonnen. Die angenehme Zeit, heute ist die angenehme Zeit, sagt Paulus später. Der Tag der Gnade hat begonnen, der wunderbaren Gnade. Damals war der Anfang, heute die Zeit läuft aus, so sagt Ludwig Schneider, als er kürzlich diese Stille hatte auf dem Ölberg. Ich habe davon berichtet und dieser Eindruck gewaltig über ihn kam auf dem Ölberg. Die Zeit läuft aus. Und darum ist es so wichtig, diese Zeit, diese Tage der Gnade auszukaufen. Nun, der nächste Schwerpunkt, Sie verstehen, dass ich hier nur Schwerpunkte andeuten kann, seiner apostolischen Predigt ist Vers 21. Das ist eine zentrale Aussage, wie die vorher erwähnte Epheser 1,13. Hier eine Aussage, die dreimal in der Heiligen Schrift kommt und zu den allerfundamentalsten Aussagen gehört. Und die dürfen wir nie vergessen. Da steht, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das steht auch in Joel 3, Vers 5 und steht auch in Römer 10, Vers 13. Wer auch immer den Namen des Herrn wird anrufen werden und anrufen, der wird errettet. Welch ein Angebot. Das ist nun der Rettungsanker, der jedem Menschen angeboten wird. Es könnte sein, dass Sie auf der Heimreise morgen irgendeinem Autounfall begegnen. Es könnte sein. Vielleicht sind Sie der Erste, der den Verletzten sieht. Da liegt jemand schwer krank in seinem Blut. Vielleicht kann er noch denken, vielleicht auch nicht mehr. Was ist dann unsere Aufgabe? Rufen Sie ihm den Namen Jesus zu. Denn wer diesen Namen anruft, der soll errettet werden. Rufen Sie über ihm den Namen Jesus aus. Denn wer an diesen Namen glaubt, wie heißt es in einem Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde, in derselbigen Sekunde. Ja, wir sollten doch wirklich die ganze Welt damit erfüllen, dass Menschen den Namen Jesu kennenlernen. Sie haben ja keine Ahnung von Jesus. Jesus heißt ja Retter und wer diesen Namen anruft, der wird errettet werden. Das ist für mich ein ganz großer Trost. Und der dritte Schwerpunkt, das ist nun tatsächlich ein Hammer für die Juden, 32 bis 36. Diesen Jesus, den ihr verdammt und gekreuzigt habt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und nun, dessen sind wir alle Zeugen. Das ist nicht Theorie. Das haben wir. Wir sind Zeugen. Augenzeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat dieser Jesus, den ihr ablehnt, den Heiligen Geist vom Vater ausgegossen. Wie ihr hier seht. Und in Vers 35. So wisse nun das ganze Haus Israel, wie? Gewiss, steht hier, ist die Botschaft an Israel. Gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Welch eine Botschaft für ganz Israel. Die Hohenpriester Ältesten haben ihn verdammt. Und Petrus wagt es. Er ist der Messias, der Christus. Für die anwesenden Juden geradezu unerträglich. Wir wollen kurz noch einmal seine erste gewaltige Predigt an uns Revue vorübergehen lassen. Was ist das Besondere? A, er redet nicht von spannenden Tagesereignissen und erzählt kleine Geschichtchen, dass die Zuhörer sich bogen vor Lachen, so wie es manche Evangelisten heute machen. Nein, das tut er nicht. Er redet vom Worte Gottes. Er verkündigt das Wort Gottes. Aber nicht nur mit Worten, sondern eben, das ist der Psalm 8, mit Macht, mit Vollmacht. Er redet nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Wirkung war dementsprechend. Die Wirkung war unglaublich. Sie wurden durchbohrt. Wörtlich heißt es, was hier in Vers 37 steht, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Hörend aber wurden sie gestochen in das Herz. Das ist eine schreckliche Sache, wenn man ins Herz gestochen wird. Aber genau das war die Wirkung. Und nun Ihre Frage. Sie sind völlig, völlig ratlos. Was sollen wir tun? Eine Frage der äußersten Hilflosigkeit. Sie waren am Ende, diese Juden, wie Paulus vor Damaskus. Aber sie waren so ehrlich, dass sie nun nicht sich wehrten, wie sie später teilweise es machten, die Juden. Etwa bei der Steinigung des Stephanus, da ist das Gleiche, dass es ihnen auch durchs Herz ging. Aber da haben sie aufbegehrt, sie knirschten damals mit den Zähnen. Nein, hier ist es anders. Sie fragen schlicht, was sollen wir tun? Das heißt, wir kapitulieren. Zeige du uns nun den rechten Weg. Und nun sehen wir, wie Petrus Gebrauch macht von des Himmelreichs Schlüssel. Er öffnet mit diesem Schlüssel, der Herr hat ihm ja den Schlüssel gegeben, für die Juden zunächst einmal die Tür. Er sagt ganz genau das, was sie tun sollen. Drei Dinge, sagt er. Erstens, tut Buße, kehrt um. Kehrt um von eurem Weg der Selbstgerechtigkeit, von eurem verkehrten Weg, kehrt um. Und genau das sagt er auch heute noch. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Er sagt nicht, strengt euch an, führt eine moralische Aufrüstung durch, lügt nicht mehr ganz so oft und seid etwas netter zu euren Kindern und Frauen und so weiter. Das hätte gar keinen Wert gehabt. Nein, er sagt, kehrt um. Ganz genau das sagt er auch uns. Es sei denn, wir sind schon umgekehrt. Das Zweite, ein jeder lasse sich taufen. Nun, heute ist es ja so, wenn man Streit herbeiführen will in einem Kreis von Christen, dann muss man nur die Tauffrage ansprechen. So war es damals nicht. Da war die Sache klar. Was war die Tauffrage damals? Wir wollen zum Ursprung zurückgehen. Eine Glaubenstaufe, sehr richtig. Wer kann es noch sagen? Was war sie damals? Die Taufe. Ein Gehorsamsschritt. Sehr richtig. Anders kann ich es auch nicht erklären. Ein Akt des Gehorsams. Es war da nicht eine theologische Erklärung notwendig, sondern es war einfach eine Frage, will ich gehorsam sein? Taufe heißt sich untertauchen in den Tod Jesu Christi einwilligen. Ja sagen zum Sterben mit Jesus und auferstehen mit ihm. Und das Dritte, was er hier sagt auf die Frage, was sollen wir denn tun? Sie sollen empfangen. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und sie haben es empfangen. Und sie wurden neue Menschen. Schauen Sie so, wir haben hier ganz genau, exakt in einer Nussschale, in höchster Konzentration, die Antwort auf die Frage, wie werden wir lebendige, echte Christen? Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, wenn irgendjemand hier wäre, der Schwierigkeiten hat, der kann sich doch aussprechen. Wir sehen schließlich noch bei dieser großen Predigt den Evangelisten Petrus. Vers 40. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und nun kommt's und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und ich meine, das ist in unserem Äon der Schwerpunkt des Heiligen Geistes. Es gibt noch viele andere Fragen, aber die werden vielleicht anders und später gelöst. Heute geht es darum, dass wir errettet werden, herausgerufen werden aus diesem verkehrten Geschlecht. Ich habe hier eine Folie. Wir sollten uns da noch eine kleine Hilfe geben. Ich möchte die Sache so klar, konkret und durchsichtig wie nur irgend möglich machen, sodass keiner mit unklaren Vorstellungen und Unsicherheit die Konferenz verlassen muss. Das ist ein Gebet, das wir zu unserem Gebet machen können. Wenn Sie wünschen, können wir es auch kopieren und Ihnen geben. Und wenn wir so beten, uns damit identifizieren, es letztlich aufrichtig zu unserem Gebet machen, dann dürfen wir ganz gewiss sein, der Herr nimmt uns an. Vielleicht sind die allermeisten schon gewiss, aber wenn nur einer nicht ganz gewiss wäre, soll er gewiss werden. Hier sagst du mal in aller Stille für sich beten. Ich will dieses Gebet stellvertretend für jeden von uns jetzt mal mit uns beten. Ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha auch für mich gestorben bist. Du hast auch für mich den Preis bezahlt. Du hast auch mich erlöst von aller Sünde, von der Macht Satans, die mich gebunden hielt. Du hast gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun komme ich zu dir mit all meiner Sünde und Schuld, aber auch mit meiner Sehnsucht nach Leben und Geborgenheit. Ich übereigne mich, das heißt mein ganzes Leben mit aller Not und Sünde, dir. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast und dass dein Blut auch mich reinmacht von aller Sünde. Dir will ich fortan gehören und nachfolgen. Von nun an soll nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Verändere mich so, wie es dir gefällt. Befehle, herrsche und regiere in mir. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Wir wollen in der Stille beten. Herr, du kennst unsere Herzen durch und durch und du weißt, ob wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, ob wir wirklich dein Eigentum sind. Und wenn irgendjemand der Lieben hier keine letzte Gewissheit des Heils hat, schenke doch du ihm heute Mut, sich zu dir zu bekennen. Du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Danke. Wenn irgendjemand hier ist, der den Mut hat, es öffentlich zu bekennen, dann ist dazu eine Möglichkeit, das ist eine große Hilfe. Du kannst deine Hand erheben zum Zeichen dafür, dass du ganz bewusst den Schritt über die Linie tust. Der Herr sieht unser Herzen und er liebt jeden von uns. Herr, wir danken dir, dass du Gebet erhörst und dass du uns zur ganzen Glaubensgewissheit, Glaubensfreude, zum Glaubensschritt hilfst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du sagst in deinem Wort, kehret um, ein jeder von euch lasse sich taufen, so werdet ihr empfangen, Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Wir nehmen das jetzt in Anspruch und wir beten dich an, den wunderbaren Herrn und Heiland, den Retter, Jesus Christus. Amen.